Hallo und willkommen zur 71. Episode der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und ihr merkt wahrscheinlich, dass die Folgen mittlerweile ja eher so Ende des Monats erscheinen und dann so als eine Art Rückblick dienen. Das liegt zum einen an der derzeitigen Covid-Situation, die wir immer noch weltweit haben, und letztendlich auch, dass ich den Podcast alleine mache und Nintendo gibt gefühlt für so ein Nintendo-Podcast gerade wenig Themen her, zumindest wenn man alleine die bereden möchte oder besprechen möchte, weil dann gibt es halt keinen Dialog und dann wird es etwas schwierig und deswegen bin ich jetzt erstmal dazu übergegangen und hoffe, dass irgendwann der ganze Kram vorbei ist und es dann wieder mehr so wie im letzten Jahr oder vorletzten Jahr ist. Da hat das ja auch ganz gut geklappt und ja, vielleicht kriege ich auch mal wieder einen Gast. Also das wäre doch sehr schön. Aber was ist denn jetzt überhaupt in den letzten Wochen passiert? Da gibt es jetzt, wie gesagt, eine Kurzzusammenfassung. Seit dem 17. Juni ist der Erweiterungspass beziehungsweise die erste Erweiterung, die Insel der Rüstung für Pokémon Schwert und Schild verfügbar. Und ja, auf der Rüstungsinsel, da erwarten einen neue Abenteuer, jetzt halt eine neue Karte, neues Gebiet, neue Pokémons, ein Dojo, was sich auf ungewöhnliche Trainingsstile irgendwie spezialisiert hat. Und Punkt. Mehr habe ich dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Und passend zu dem Thema, nämlich Pokémon, hat dann Nintendo noch schnell New Pokémon Snap angekündigt für die Switch. Das soll wahrscheinlich auch in diesem Jahr erscheinen, so hörte sich das zumindest an. Ein kurzer Trailer gab es da. Und ja, ihr müsst wieder auf Fotojagd gehen, nach Pokémons suchen, möglichst gute Schnappschüsse erzielen. Und das hat schon auf dem Nintendo 64 Spaß gemacht. Und jetzt werdet ihr das kriegen in einer deutlich besseren Grafik. Und es kann interessant für Fans sicherlich werden. Über 63 Pokémon sollen in dem Spiel vorkommen und dann irgendwie auch Rätsel lösen, besondere Events aktivieren und was weiß ich nicht alles. In den Shownotes habe ich den passenden Trailer verlinkt. Nintendo bestätigt dann auch leider, muss man dazu sagen, einen Hackerangriff auf 140.000 Nintendo Network ID-Konten. Die Hacker hatten demnach Zugriff auf private Daten, aber nicht auf die Kreditkartendaten. Ärgerlich, das ist nämlich im April alles schon mal passiert und jetzt, jetzt halt schon wieder oder... Da hat Nintendo offensichtlich noch Probleme und deswegen ist meine Empfehlung, wie auch schon im April, eure Passwörter zu ändern, die 2-Stufen-Bestätigung zu aktivieren und halt auch trotzdem mal auf eure Rechnung und so weiter auch Acht geben, ob da jetzt nicht doch mal eine Abrechnung dabei ist, die ihr gar nicht getätigt habt. Also da ein bisschen insgesamt vorsichtig sein und ich hoffe natürlich, dass Nintendo dann daraus lernt und die Sicherheitsstandards erhöht letztendlich. Sehr gefreut hat mich dann die Ankündigung von Alex Kidd in Miracle World DX. Das erscheint im nächsten Jahr für die Switch. Das ist das Remake zum, ich glaube, Master System Spiel, wenn ich mich nicht komplett irre. Alex Kidd in Miracle World. Und ja, aufmerksame Zuhörer haben festgestellt, dass ich... War das im letzten Jahr? Ich glaube, es war im letzten Jahr, das Spiel so kein gutes Haar dran gelassen habe, denn es gab eine Sega Ages-Fassung und ich fand das eigentlich richtig doof letztendlich und ich fand auch sehr schlecht gealtert und habe mich auch gefragt, warum Super Mario Bros. Spiele aus der NES-Zeit heute noch sehr gut spielbar sind, aber dieses Master System-Spiel einfach nur schlecht spielbar war. Vorteil vom Remake ist aber schon mal, dass die Grafik erneuert wurde, eine etwas modernere Pixeloptik, die mir auch gefallen hat, neue Animationen, Details. Retro-Liebhaber, und das finde ich immer sehr cool, können aber per Knopfdruck immer zur Originalgrafik wechseln. Dann gibt es einen Boss-Rush-Modus, also da könnt ihr alle Bosse hintereinander spielen, neue Musikstücke und vieles mehr. Ob da jetzt spielerisch sich irgendwas getan hat, muss man sehen. Ich glaube nicht, aber allein die Optik wertet das alles schon mal sehr auf und ja, es freut mich, dass Sega die alten Lizenzen, mit denen sie momentan nichts mehr machen, irgendwie an andere Studios weitergibt. Streets of Rage 4 ist ja auch ein entsprechendes Positivbeispiel aus diesem Jahr. Jetzt kriegen wir dann im nächsten Jahr ein Alex Kidd Remake oder Remaster. Sehr schön, ja. Und ja, die nächste News, die hat dann mit Nintendo relativ wenig zu tun. Ich sag sie aber trotzdem, weil ich jetzt auch nicht nach 4 Minuten gefühlt die Sendung beenden möchte. Die PlayStation 5 wurde vorgestellt. Ja, es ist eine große Konsole, die wie ein Router aussieht. Holen werde ich sie mir wahrscheinlich, da ich meistens eher immer alle Konsolen besitze und auch, ich glaube, jede PlayStation zum Launch gekauft habe. Viele interessante Spiele wurden angekündigt. Gran Turismo 7, Ratchet & Clank, Rift Apart, Spider-Man Miles Morales. Morales heißt er, glaube ich. Oder Horizon Forbidden West. Ja, mit Sackboy Big Adventure, dann arbeitet Sumo Digital auch noch an einem Ableger der Little Big Planet-Reihe. Und dieser Ableger, der hat halt einen komplett an Super Mario 3D World erinnert. Also auch mit dem Koop-Modus, die Kameraperspektive, das ist Sonys Mario 3D World-Klon. Ich bin mal gespannt, ob das Spiel auch ähnlich gut spielbar sein wird. Denn wie gesagt, Mario 3D World, unterschätztes Spiel, fand das sehr, sehr klasse. Und ja, vielleicht kommt auch irgendwann mal eine Switch-Fassung, damit die Leute in den Genuss kommen, die damals keine Wii U hatten. Dann gab es noch ein Remake zu Demon's Souls, das sehr opulent wirkte. Das ist grafisch extrem beeindruckend. Ich kenne die PlayStation 3-Fassung und ja, das hier sieht ja mehr als 2 Generationen weiter aus. Also das ist wirklich krass. Und Hausmarke, die haben Resogun gemacht oder Metafall und alles, also so Twin-Stick-Shooter wie Metafall. Und da sind die bekannt geworden und die machen jetzt ein exklusives Action-Spiel, Returnal. Und ja, das war so ein Auszug. Wann die Spiele erscheinen, weiß man nicht. Aber wie gesagt, ein schöner erster kleiner Ausblick. Gab ja noch Third-Party-Spiele. Oddworld Soulstorm, das ist das Remake des PlayStation-Spiels Oddworld Apes Exodus. Hitman 3, das Katzenspiel Stray, das sieht sehr gut aus und das ist 3D und man spielt irgendwie eine Katze. Also was man da genau machen muss, weiß ich noch nicht. All diese Spiele jetzt von Firds haben auch jetzt gemeinsam, dass bisher keine Switch-Fassung angekündigt wurde. Leider gilt das auch für den 8. Ableger von Resident Evil. Dieser erscheint 2021 als Resident Evil Village, exklusiv für Next-Gen-Konsolen, also auch gar nicht mehr PlayStation 4 und Xbox One. Gut, ich habe jetzt nicht mehr daran gedacht, dass ein neueres Resident Evil für die Switch kommt, aber wollte es mal erwähnen. Und gut, Spiele wie Capcoms Pragmata oder Square Enix Project Aphia sind ja noch viele Jahre wahrscheinlich entfernt. Und offenbar ebenfalls nur für PlayStation 5, PC und vielleicht Xbox Series X geplant. Ja, eins meiner Highlights war aber das Action-Adventure Kena Bridge of Spirits. Das ist ein zauberhaftes Spiel, tolles Art-Design, Mischung aus ja vielleicht Pixar-Film und Cameo. Bisher nur für PS4, PS5 und PC angekündigt, später wohl auch Xbox Series X. Und ja, weil das für die PlayStation 4 auch angekündigt wurde, habe ich so Resthoffnung, dass es vielleicht auch irgendwann mal für die Switch kommen könnte. Das wäre perfekt, also weil die Switch-Spieler, die mögen solche Action-Adventures, so Zelda und alles. Und Kena geht anscheinend genau in diese Ecke und deswegen wäre die Zielgruppe der Switch perfekt für das Spiel und deswegen hoffe ich einfach. Ja, das soll aber jetzt auch kein PlayStation-Podcast werden. Wenn ihr da einen hören wollt, müsst ihr Select and Play anhören. Das ist quasi die Nintendo-Noten-Ausgabe von oder für PlayStation, wenn man so möchte. Aber es war eben eine wichtige Gaming-News des Monats und bei Nintendo passiert ja, wie gesagt, wenig. Und deswegen wollte ich das jetzt mal nicht unerwähnt lassen. Und vielleicht kommt ja doch mal irgendein Spiel von den Firds für die Switch. Dennoch finde ich es halt schade, dass es sich mehr und mehr abzeichnet, dass keine oder nicht mehr so viele Third-Party-Spiele für die Switch kommen. Ja, denn es ist doch klar, nächstes Jahr kommen die Next-Gen-Konsolen und die sind ab Ende 2020 erhältlich und ja, und Spiele werden immer mehr für diese optimiert werden mit der Zeit. Und die Switch hatte jetzt schon Probleme, PlayStation 4 und Xbox One Spiele zufriedenstellend zu portieren. Und das zeigt eben auch die aktuelle Veröffentlichung von The Outer Worlds. Ja, ich liebe dieses Spiel. Ich habe das Ende, wann war das? Ich glaube Oktober 2019, direkt am ersten Tag im Game Pass gespielt auf meine Xbox One. Ich fand das damals schon, dass das Spiel kein hübsches Spiel ist. In dem Sinne, es ist kein Augenöffner, wo man sagt, oh Gott, super. Es sieht halt aus wie ein sehr, sehr gepimptes Xbox 360-Spiel. Also wie wenn man ein Xbox 360-Spiel genommen hätte und da eine etwas modernere Technik draufgepackt hätte. Irgendwie so hatte ich das halt Gefühl, weil auch die Charaktermodelle und so wirken, wie gesagt, etwas altbacken. Ist aber von den Fallout-Erfindern und es erinnert an Fallout, aber es spielt eben nicht während einer Apokalypse, sondern halt im Weltall, auf verschiedenen Planeten. Humor ist vorhanden, Seitenhiebe auf unserer Kultur, es gibt massig Rollenspielmöglichkeiten. Also ihr könnt euren Charakter so skillen, dass er sich aus fast jeder Situation rausreden kann. Oder ihr macht so eine richtig dumme Kampfmaschine daraus. Also alles ist möglich. Ihr könnt fast alle NPCs töten und das Spiel trotzdem beenden. Also die Möglichkeiten sind wirklich fast grenzenlos, sehr reichhaltig. Und dann gibt es auch noch Begleiter mit teils herzallerliebsten Nebenquests. Die Spielzeit ist, 20 bis 25 Stunden, also kurz und knackig, aber dadurch kann man es auch gerne mal mehrmals durchspielen und eben dann eine andere Skillung ausprobieren. Es wunderte mich also nicht, dass 2019 auch, glaube ich, die Switch-Version angekündigt wurde. Und ich erwartete sogar, dass sich das Spiel sehr gut oder zumindest gut portieren lassen würde, da es eben nicht so anspruchsvoll empfand. Und immerhin läuft ja auch ein Witcher 3 auf der Switch. Und das finde ich immer noch krass, dass das Spiel läuft, auch wenn ich von der Fassung wenig begeistert bin, da halt doch sehr viele Details verloren gingen und besonders am TV nervte mich das. Aber wer, denke ich, die Switch als Handheld primär benutzt, der hat auch mit Witcher 3 ein super Erlebnis. Ich frage mich aber nun, wo genau das Problem bei dem Port von The Outer Worlds für die Switch ist. Also zur Ehrenrettung sei gesagt, dass nicht Obsidian Entertainment dafür verantwortlich ist, sondern Take-Two engagierte, heißen sie Virtuous Games, die die haben eigentlich einige gute Ports auch gemacht für die Switch. Aber der hier ist halt echt nicht gelungen, der ist eher verschandelt. Grafische Einbußen sind ja in Ordnung, damit müssen wir als Switch-Besitzer leben, aber hier werden irgendwie Texturen zu spät geladen. Es gibt insgesamt ganz viele Pop-Ups, nicht nur bei Texturen, aber auch Charaktere und Objekte. Die hübsche Skybox, die gibt es so nicht mehr. Die Gräser oder hier die Vegetation als solches wurde zurückgeschraubt. Es ist einfach sehr, sehr offensichtlich, wo da jetzt gespart wurde. Und im Docked-Modus gibt es also im Fernseher 720p nur und im Handheld 540p, kann aber auch auf 384p runtergehen. Also es wirkt dann wirklich unscharf. Und trotz all dieser Maßnahmen läuft das Spiel nicht konstant mit 30 Frames, sondern geht auch mal gut runter, geht an die niedrigen 20 Frames manchmal. Und dann on top kommen dann noch lange Ladezeiten. Und deswegen habe ich mich irgendwann gefragt, musste dieser Port wirklich sein? Wäre es vielleicht nicht klüger gewesen zu sagen, okay, das Spiel ist so ambitioniert für die Switch, wir stampfen es ein. Ja, ich meine, er sieht schlecht aus, hat miserable Bildwiederholungsraten, lässt sich dadurch schlechter spielen und kostet trotzdem 60 Euro im E-Shop. Ja, das ist kein guter Deal und das ist traurig und das kann ich nicht unterstützen, obwohl ich das Originalspiel liebe. Und ich würde auch sagen, selbst wenn es für 40 Euro im Retail kriegt oder so, denkt da echt noch mal ein paar Mal drüber nach. Also klar, wenn ihr gar keine Alternative habt und auf diese Art von Spielen steht, dann müsst ihr zugreifen und ansonsten spielt jede andere Version von dem Spiel, aber nicht die Switch-Variante. Ja, nächstes Beispiel wäre Borderlands Legendary Collection, die Sammlung, die Spiele Borderlands Game of the Year Edition, Borderlands die Pre-Sequel und Borderlands 2 vereint. Ich mag die Reihe. Immerhin hat Borderlands das Loot-Shooter-Genre quasi erfunden. Der Erstling ist natürlich nach heutigen Maßstäben eher etwas schlicht, abwechslungsarm, langweilig vielleicht sogar. Ich habe ihn dieses Jahr nochmal durchgespielt. Borderlands 2 hat alles besser gemacht. Interessante Charaktere, besseres Kampfsystem, mehr Abwechslung und vor allen Dingen Handsome Jack, der Bösewicht, der überzeugt auch 2020 noch voll. Und ja, die Switch-Fassung hat auch gute Sachen. Die hat Online-Koop mit bis zu 4 Spielern. Denn zusammen macht Looten und Leveln doch mehr Spaß als alleine. Bewegungssteuerung per Joy-Con ist auch vorhanden. Soll das Zielen so ein bisschen erleichtern. Ich fand es ein bisschen hakelig. Es gibt also echt gute Neuerungen. Und die Umsetzung ist auch in Ordnung insgesamt. Also ist bei weitem nicht so schlimm wie bei der Autoworlds. Ja, also, aber wir müssen natürlich davon erwähnen, dass das hier im Kern auch Xbox 360-Spiele sind, die jetzt eben für die Switch ein bisschen gepimpt wurden. Aber deswegen schafft das Spiel meistens Full HD und im Handheld-Modus eben auch 720p bei recht guten 30 Frames. Da geht auch manchmal in den 20er-Bereich runter, aber nicht so schlimm wie bei The Outer Worlds. Und das Pre-Sequel, das unterstützt dann aber eine dynamische Auflösung. Also da schwankt es irgendwie immer so zwischen 810p und 1080p. Anti-Aliasing gibt es überhaupt nicht. Texturen sind auch ein bisschen schwach. Schattenqualität nicht so schön. Trotzdem besser als die 360-Spiele, denke ich, sehen die alle aus. Und 4K-Fassungen gibt es halt jetzt nur für Xbox One X und PlayStation, meine ich auch. Die sind natürlich da besser, ist logisch. Inhaltlich bietet das Spiel enorm viel. Also wenn ihr alle DLCs macht und mit den Charakteren auflevelt bis Max-Level und so, ihr könnt 100 Stunden beschäftigt sein. Alles cool. Allerdings ist extrem schade, dass die Sammelfreunde unter euch das hassen werden, dass sich auf der Cartridge, also auf dem Switch-Modul, lediglich Borderlands Game of the Year Edition befindet. Für Borderlands 2 und Borderlands die Pre-Sequel gibt es nur Download-Codes und ihr müsst deswegen, wenn ihr alles spielen wollt, 40 GB zusätzlich downloaden. Im Prinzip ist es also irgendwie nutzlos, dieses Spiel Retail zu kaufen, denn die physischen Vorteile gibt's nicht, weil ihr kriegt nur ein Spiel auf dem Modul und nicht 3 Spiele auf dem Modul. Selbiges gilt auch für BioShock The Collection. Das ist eine Sammlung herausragender Spiele, Klassiker. Jeder, der stimmungsvolle und atmosphärisch unheimlich dichte Ego-Shooter spielen will, der muss hier eigentlich zugreifen. Die ersten beiden Teile haben so auch leichte Horrorelemente und mit Rapture ist es eine Unterwasserstadt, die sucht heute noch ihresgleichen. Wirklich toll, ganz tolles Spiel, auch von der Story, gerade im Teil 1. Da gibt es auch einen Twist, der doch sehr überraschend letztendlich ist. Aber auch hier befinden sich nicht alle Spiele auf der Cartridge, sondern man muss halt 31 GB extra downloaden. Und das nervt. Das ist doof. Und technisch werden die 30 Frames immerhin meistens gehalten, ist ordentlich. Auf dem TV merkt man auch wieder, dass Details und so weiter wegkommen. Und es gab auch mit Veröffentlichung der Switch-Fassung 4K-Patches für PlayStation 4 und Xbox One X. Trotzdem bleibt es dabei, wer gerne im Handheld-Modus spielt, der kann hier bedenkenlos zugreifen. Das ist ein gutes Erlebnis. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin äußerst zufrieden, dass es solche Spiele mittlerweile für die Switch gibt. Also für Nintendo-Konsolen gibt, wie genau. Denn das hat bei der Wii U einfach gefehlt. Ja, klar, die Qualität der Portierungen ist leider schwankend. Richtig mies wie Outer Worlds bis eigentlich ganz gut wie BioShock. Schade, dass Retail-Käufer nicht das komplette Retail-Erlebnis genießen können. Denn nochmal 30, 40 GB downloaden, das ist doof, vor allen Dingen für die Leute, die jetzt keine so große SD-Karte in ihre Switch haben. Ja, also ich hab nur 5 oder 12 GB Karte, mir könnte es fast egal sein, aber viele haben die ja vielleicht gar nicht aufgerüstet. Und nichts wäre ärgerlicher, als wenn ich irgendwie das Spiel hole und dann auf einmal feststelle, ich kann es gar nicht installieren, weil meine SD-Karte zu klein ist. Es wird also Zeit, dass Nintendo größere Cartridges zu fairen Preisen den Publishern zur Verfügung stellt, damit wir über dieses leidige Thema vielleicht nächsten Jahr oder so nicht mehr reden müssen. Wie gesagt, ich denke ab 2021 wird es mit diversen Ports weniger bei der Switch, weil die einfach gar nicht mehr die PS5 und Series X-Spiele, wo man sie gar nicht mehr runter optimieren kann, quasi downgraden kann für die Switch. Weil aktuell werden ja einfach noch viele 360-Spiele einfach portiert und fertig. Vielleicht kontert dann Nintendo mit einer Switch Pro, damit das wieder so ein bisschen ausgeglichen wird. Ich selber spiele, seitdem ich den 4K-TV habe, immer weniger Switch im Dock-Modus, weil alles unter 1080p auf 65 Zoll eher seltsam aussieht, außer man hat so eine richtige Comic-Optik wie ja, ich weiß nicht, Luigi's Mansion 3, Paper Mario, sowas in der Richtung. Das sind alle Spiele, die dann noch gut aussehen. Aber zum Beispiel die Zelda, Astral Chain, Xenoblade, das sieht teilweise dann nicht mehr feierlich aus. Was gab es sonst? SNK wird King of Fighters R2 im Juli für Switch veröffentlichen. Ich habe mich sehr über die Ankündigung vom Metroidvania Bloodstained Curse of the Moon 2 gefreut. Das ist wie der Vorgänger ein Spiel in NES 8-Bit-Optik und eben vom Castlevania Symphony of the Nightmacher Koji Igarashi. Von daher cool. Und mit Crash Bandicoot 4, It's About Time, wurde ein neues Crash Bandicoot-Spiel angekündigt. Diesmal also kein Remaster, kein Remake. Gameplay sah echt gut aus. Also das hätte ich nicht gedacht. 2. Oktober erscheint es für PS4 und Xbox One. Und da die Ancient Trilogy, also die Remakes oder Remaster von den ersten drei Teilen ja auch für die Switch gekommen sind mit Verzögerung, habe ich heute meine Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir vielleicht 2021 Teil 4 auch auf der Switch sehen können. Halte ich einfach für möglich. Ich hoffe es für uns alle. Wäre ganz cool. Auf der EA Play 2020 gab es dann bezogen auf der Switch auch ein paar Neuigkeiten, denn Apex Legends erscheint diesen Herbst für Switch und ermöglicht Crossplay mit Besitzern der anderen Konsolen. Mit Lost in Random hat EA dann ein Action-Adventure angekündigt, welches optisch ja auch von Tim Burton hätte sein können. Und als Fan dieses Artstils ist mein Interesse sowas von geweckt. In der dunklen Welt von Random wird irgendwie die Zukunft des Bürgers durch einen Wurf eines Würfels bestimmt und ihr übernehmt dann die Rolle von einem Mädchen. Even heißt das. Die wird von einem Würfel namens Dicey begleitet und man muss irgendwie das Fluch des Landes brechen. Third-Person-Action-Adventure sieht aus wie so einem, ja, erinnert so an dem Film Caroline, wer den kennt. Oder ganz entfernt ein bisschen an Nightmare Before Christmas. So vom Grundstil her. Und deswegen bin ich da sehr gespannt. Ja, und im Prinzip war es das auch schon wieder eigentlich von mir. Persönlich spiele ich aktuell keine Switch, denn ich habe erst gerade die Last of Us Part 2 durchgespielt und platiniert. Finde es ein extrem mutiges Spiel, was einen zwingt, über vieles nachzudenken und dabei ja brutal und schonungslos ist. Selten hat mich ein Videospiel, ich möchte sagen, so emotional mitgenommen. Bin also großer Fan des Spiels. Leider wurde das Spiel halt auf Metacritic, den Userwertung downgevotet und es gibt eine regelrechte Hetzkampagne, da einige Fans mit Teilen des Spiels oder wie mit Charakteren umgegangen wird, einfach nicht zufrieden ist. Ja, das zeigt halt auch, wie toxisch Teile der Community sind. Ja, die wollen auch teilweise gar keine Diskussion führen und sind nur an Krawall- und Nullerwertungen interessiert und haben vor allen Dingen in Anspruch darauf, wie es mit ihren, in Anführungszeichen, Charakteren weitergehen soll. Ja, und das ist halt Quatsch, weil wir konsumieren das nur und es ist immer noch die Geschichte der Macher. Ich denke, es hat dem Spiel auch einfach geschadet, dass es vor Wochen diese Leaks gab und deswegen haben sich einige ihre Meinung anhand dieser Leaks halt gebildet. Und ich habe aber selten bei einem Spiel so sehr erlebt oder gefühlt, dass man ein Spiel wirklich spielen muss und es selber erleben muss, um alles komplett zu verstehen. Also da reicht es nicht, irgendwie auf YouTube zu gucken. Ja, Xenoblade Chronicles definitive Edition habe ich, wie gesagt, abgebrochen. Das gefiel mir, wie gesagt, auf dem 64-Zoll-Fernseher nicht. Müsste das vielleicht mal im Handheld-Modus öfter spielen. Ich warte auf Paper Mario, die Origami King. Das erscheint am 17. Juli. Endlich neues Switch-Futter. Aber ich weiß gerade nicht, ob ich das Spiel auch wirklich dann spielen werde. Denn ich habe auch Ghost of Tsushima für die PlayStation 4 vorbestellt. Und beide erscheinen am selben Tag. Ansonsten hoffe ich einfach, dass Nintendo mal mit dem Schweigen aufhört, denn so langsam würde ich gerne wissen, welche Spiele von August bis Dezember veröffentlicht werden. Da müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Ich bedanke mich fürs Zuhören, aber folgt mir auf Twitter @NintendoNauten. Lasst in der Podcast-App eurer Wahl eine Bewertung da. Das hilft uns ungemein, damit wir ein bisschen bekannter werden. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Thomas.